der Mitte. Du bist der Auferstandene und gehst jetzt durch unsere Reihen, rührst uns an und segnest uns. Wir loben und preisen dich, den auferstandenen, lebendigen Gott. Amen. Und ich grüße Sie, liebe Brüder und Schwestern, ganz herzlich. Freue mich, dass ich bei Ihnen sein kann. Das war in den vergangenen Jahren dann und wann ja schon der Fall, als wir miteinander die Gebetswoche zur Einheit der Christen miteinander gefeiert haben. Ich denke auch noch daran, Bruder Jung habe ich kennengelernt vor vielen Jahren, als die Arbeit der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in der Schule anfing. Und seitdem begleitet uns eine feine Gemeinschaft und Freundschaft im Heiligen Geist. Und ich freue mich, dass viele von denen, die ich ja auch schon kenne aus meiner Gemeinde, Rohrbach-Wembach-Hahn, wo ich 25 Jahre Pastor gewesen bin, hier sind. Nicht nur die Monika. Ich denke auch gerne an den Konfirmandunterricht zurück und auch die gemeinsame Trauung. Und dann hat sich eine junge Frau eben vorgestellt. Sie sagt, ich habe sie im Unterricht gehabt, Frau Monika Roth. Wusste ich gar nicht. Wo ist sie? Mona Roth. Wie Gott der Herr uns doch wunderbar führt. Ja, leider vor 10 Jahren musste ich ganz plötzlich aufhören in meiner Gemeinde. Ich war bei einer Konferenz der Weltanschauungsbeauftragten in Bad Herrenalb, wurde morgens wach und konnte keinen Satz mehr sagen. Hirninfarkt in der Nacht. Dann kam ein zweiter Hirninfarkt dazu und ich konnte nicht mehr zurück in den Schuldienst und in den Gemeindedienst. Aber der Dienst geht dennoch weiter. Ich kann einigermaßen wieder sprechen. Ich hoffe, dass der Herr jetzt auch die Predigt segnet. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen gemeinsam diesen Gottesdienst feiern kann. Auf Ihren Plätzen finden Sie einen Zettel mit dem ältesten Auferstehungstext. Auf der rechten Seite der griechische Grundtext der Heiligen Schrift, auf der linken Seite der lateinische Text. Vielleicht können Sie es nicht lesen, aber Sie sollen mal einen Einblick von diesem griechischen Text haben. 1. Korinther, Brief, Kapitel 15, Verse 12 bis 14 und 20. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er ist von den Toten auferstanden, wie sagen denn einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es aber keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erste geworden unter denen, die da schlafen. Verschließ nun unsere Augen für Dinge, die nichts taugen, gib Augen voller Klarheit für uns in deine Wahrheit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe in der Zeitschrift Publik Forum einen Brief gefunden, verfasst von einem Theologieprofessor an Jesus. Und dieser Brief hat mich sehr bewegt und erschüttert. Weil das, was wir eben erlebt haben hier, diesen fröhlichen Gesang und den Aufblick zum auferstandenen Jesus und die Tatsache, dass er für uns gestorben ist am Kreuz von Golgatha, alles in Frage stellt. Es ist Gerd Lüdemann, ein Professor für Neues Testament, der auf einmal sich offenbart, dass er nicht mehr an Christus glauben kann. Zu Beginn möchte ich diesen Brief auszugsweise Ihnen vorlesen. Professor Lüdemann schreibt: Herr Jesus, so habe ich dich seit meiner Kindheit angeredet, aber du bist mir als Person, die ich anreden kann, jetzt ganz fremd geworden. Du bist gar nicht der, als den dich Bibel und kirchliche Tradition darstellen. Du bist nicht ohne Sünde und bist nicht Gottes Sohn. Du solltest überhaupt nicht für die Sünden der Welt sterben. Und du hast das Abendmahl, das ich jahrelang gefeiert habe zu deinem Gedächtnis, nicht eingesetzt. Und hätten deine Anhänger, die verständlicherweise von dir begeistert waren, nicht den Glauben an deine Auferstehung verkündet, so wären all deine Worte und Taten wie Blätter vom Wind verweht worden. Hätten sie ferner nicht deine baldige Wiederkunft zum Gericht und ewigen Heil gepredigt, so wäre das christliche Gedankengebäude bald in sich zusammengefallen. Aber deine Wiederkunft fällt aus, da deine Auferstehung gar nicht stattfand, sondern nur ein frommer Wunsch war. Das ist deswegen sicher, weil dein Leib im Grab verwest ist. Gewiss, deine Anhänger haben den Glauben an die Auferstehung und deine Wiederkunft gebraucht, um nur nach dem Schock von Karfreitag nicht zu verzweifeln. Auf Projektionen, Wünschen und Visionen kann keine echte Religion aufgebaut werden. Auch dann nicht, wenn sie so gewaltig auftritt wie die christliche Kirche, die dich sogar zum Weltenherrn und kommenden Richter erhoben hat. Du aber bist nicht der Weltenherr, als den dich deine Anhänger infolge deiner Auferstehung erklärt haben. Und du wolltest es auch nicht sein. Du hast das zukünftige Reich Gottes verkündet, gekommen aber ist die Kirche. Du hast dich getäuscht. Und deine Botschaft ist von deinen Anhängern zu ihren eigenen Gunsten gegen die historische Wahrheit verfälscht worden. Deine Lehre war ein Irrtum, denn das messianische Reich ist geblieben, ausgeblieben. Vor allem weiß ich jetzt, in meinen Versuchen an dich anzuknüpfen und dich als Grundlage meines Lebens zu verstehen, lebte ich heimlich doch von Ostern, von deinem österlichen Bild, das auf dem Dogma der Kirche beruht. Dieses aber ist längst zusammengebrochen und damit jetzt auch deine eigene Autorität für mich. Meine Versuche, durch Interpretation die Wirklichkeit deiner Auferstehung als Erfahrung von Vergebung, als Erfahrung von Ewigkeit und als Erfahrung des Lebens zu bestimmen, mussten scheitern, weil diese Erfahrungen auch abgesehen von deiner Person und deiner Auferstehung gemacht werden können und nicht von dem, was du Gott nanntest, abhängen. So, Herr Jesus. Schluss mit all dem. Ich halte die total verfahrene Lage von Theologie, Kirche und Bibel nicht mehr aus. Bleibe du dort, wo du bist, im Galiläa des ersten Jahrhunderts. Dann bist du wieder viel glaubwürdiger als charismatischer Exorzist und Lehrer von Rang. Und wir können dann wieder in ein normales Verhältnis zu dir treten, wie wir es zu anderen maßgeblichen Menschen der Antike, wie Buddha, Konfuzius und Sokrates auch haben. Deine Überhöhung jenseits aller menschlichen Möglichkeiten war zu viel und entspricht maßlosen Unsterblichkeitsfantasien und Sehnsüchten, die nun auf den Boden der Realität zurückgebracht werden müssen. Herr Jesus, falls du aber wirklich auf den Wolken des Himmels wiederkommen willst und solltest, freue ich mich schon jetzt darauf, dich endlich kennenzulernen. Und ich bin überzeugt, dass auch wenn ich nicht mehr zu dir bete und nicht mehr an dich glaube, deine Sympathie zu besitzen und von dir wegen meines Unglaubens nicht vernichtet zu werden, wie es nach Bibel und Bekenntnis eigentlich geschehen müsste. Bis dahin aber muss religiös Schluss sein mit uns beiden, aus den Gründen, die ich dir genannt habe. Endgültig. Liebe Brüder und Schwestern, ein erschütternder Brief eines Menschen, der, wie ich gehört habe, in einem frommen Elternhaus groß geworden ist, der, wie ich gehört habe, den EC erlebt hat und dort zum Glauben gekommen ist, um dann noch Theologie zu studieren. Und was ist jetzt geworden? Wie hat er sich jetzt entwickelt als Professor der Theologie? Nun, er ist nicht mehr Professor der Theologie. Die Kirche hat einen Schlussstrich gezogen, aber er ist dennoch in Göttingen an der Universität weiterhin tätig und lehrt etwas von der Umwelt des Neuen Testamentes. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen denn etliche unter euch, es gibt keine Auferstehung? Gibt es aber keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. In der letzten Woche hatten wir eine Konferenz zwischen evangelischen Weltanschauungsbeauftragten und katholischen Diözesanbeauftragten. Ich sprach die Brüder daraufhin an und die Katholischen wie die Evangelischen haben mir sofort gesagt, dann können wir keinen einzigen Gottesdienst mehr feiern, wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn er im Grab geblieben ist, dann ziehen wir unsere Talare aus, schließen die Kirchentüren und aus ist es mit unserer Botschaft von Jesus. Und das würden sie genauso sagen. Interessant und bedenkenswert erscheint mir eine Stellungnahme des jüdischen Religionswissenschaftlers Dr. Pinchas Lapide zum Thema der Auferstehung. Er führt nämlich aus, ich kann mir als pragmatisch denkender Jude, der das Heilshandeln Gottes auch in greifbaren Tatsachen erfährt, eine leibliche Auferstehung Jesu ohne Schwierigkeiten vorstellen. Eine leibliche Erscheinung des Auferstandenen, die ihn für sie, die Zeugen, zumindest sichtbar und hörbar, vielleicht auch greifbar machte, könnte mir ihre Bekehrung zum Jesusglauben leichter erklären. Ich glaube, die Auferstehung Jesu von den Toten war ein wirkliches und wirksames Ereignis. Ich glaube weder an Halluzinationen noch an Fantasieträume oder Fata Morgana. All das wäre vielleicht genug, um eine Sekte zu gründen, aber doch nicht eine weltumspannende Kirche. Wenn Golgatha der Schlusspunkt wäre, so wäre weder die Hoffnung auf das ewige Leben berechtigt, noch der Glaube an ein Heils Walten Gottes. Mit der Auferstehung steht und fällt nicht nur die Kirche, sondern der Glaube des Christentums. Zitat eines jüdischen Religionswissenschaftlers. Was ist eigentlich geschehen? Was ist das Geheimnis? Was steht da hinter dem, dass wir heute in diesem Gottesdienst wieder bestaunen? Es geht ja um Ostern, Auferstehung. Und Ostern sagt uns, es ist etwas geschehen in Raum und Zeit, was mein kleiner Menschenverstand nicht fassen kann. Und Sie kennen alle die verschiedenen Einwände gegen seine Auferstehung. Da sagen die einen, er war ja sowieso nur scheintot, nicht wirklich gestorben. Er ist dann später nach Kaschmir gegangen und sein Grab ist in Srinagar zu finden. Doch, liebe Brüder und Schwestern, wer das Handwerk der römischen Henker kannte, hatte keine Zweifel daran, dass sie ihre Sache hundertprozentig ausgeführt haben. Und das wussten auch die Jünger. Wen die ans Kreuz nagelten, der blieb dran. Ein weiterer Einwand, die Sache Jesu musste halt weitergehen. Seine Persönlichkeit wirkte in den Jüngern so stark nach, dass sie behaupteten, er sei auferstanden. Doch, liebe Brüder und Schwestern, das Neue Testament berichtet uns von der Kopflosigkeit der Jünger, von Entsetzen, von Furcht, von Flucht. Das waren nicht die großen Glaubenshelden. Und niemals hätten sie dann von sich diese Mehr, was sich herausgesetzt, Jesus sei auferstanden. Hinter verschlossenen Türen warteten sie voller Angst auf die Schritte der Gestapo, der plötzliche Umschwung von der Traurigkeit zum Osterjubel ist psychologisch nicht nachvollziehbar. Dritter Einwand, die Jünger haben den Leichnam Jesu gestohlen und das Gerücht der Auferstehung in die Welt gesetzt. Es war eben halt ein leeres Grab. Das konnten sie gar nicht, weil sie erledigt waren von dem Karfreitagsgeschehen. Nicht, weil das Grab leer war, musste Jesus auferstanden sein, sondern weil Jesus auferstanden war, deshalb muss das Grab leer sein. Ein weiterer Einwand der Geschichte, Auferstehungsmythen gab es in Legion in der Antike. Ja, das stimmt. Immer wieder lesen wir in den Mythen von sterbenden und auferstehenden Gottheiten. Das sind aber Mythen, Märchen. Bei Jesus handelt es sich nicht um einen Mythos, sondern um eine mythologische Gestalt, sondern um eine historische Persönlichkeit. Nichts ist so gut überliefert wie sein Leben bis hin zur Auferstehung. Andere sagen, Jesus lebt halt im Geiste weiter, wenn ich nur an ihn denke. Ach ja, dann wäre ja auch meine verstorbene Großmutter, wenn ich an sie denke, noch präsent. Oder Goethe, wenn ich an ihn denke, gegenwärtig. Und dann wäre Jesus ja auch davon abhängig, ob und wie häufig ich an ihn denke. Nein. Jesus lebt. Unabhängig von meinen Gedanken. Und schließlich der Einwand, naturwissenschaftlich ist so etwas nicht möglich. Tod ist tot. Wie dumm eigentlich diese Aussage. Die Naturwissenschaft gibt es überhaupt nicht. Es gibt nur den augenblicklichen Zustand meiner kleinen Erkenntnis von Naturwissenschaft. Das ist alles relativ. Außerdem stehen wir in einem guten Gespräch zwischen Theologen und Naturwissenschaftlern. Und die großen Naturwissenschaftler, die sagen, am Anfang unserer Tätigkeit, unseres Denkens, ist uns Jesus immer weiter entschwunden. Aber je tiefer wir in die Sache hineingehen, uns damit beschäftigen, umso näher kommt Jesus uns. Er ist da. Und alle Thesen sind relativ und gelten nur so lange, bis sie widerlegt sind. Nach den Gesetzen der Naturwissenschaft kann beispielsweise eine kleine Hummel gar nicht fliegen. Das ist nicht möglich. Sie sind Fachmann, Bruder Jung. Eine kleine Hummel kann nicht fliegen, aber sie fliegt. Sie weiß es nicht. So wie es keinen Beweis gibt für seine Auferstehung, gibt es auch keinen Gegenbeweis, weil der Gegenstand unseres Glaubens viel zu hoch und zu groß ist. Faktum ist, dass die Auferstehung Jesu überhaupt nicht beweisbar ist, weil sie alle Analogien der Geschichte sprengt. Kein Beweis möglich. Zudem, das Wie der Auferstehung ist im Neuen Testament ja auch uninteressant. Es waren keine Kameras da und die Bibel ist kein Science-Fiction-Roman. Es waren keine Reporter da. Aber Tatsache ist zugleich, der Auferstandene ist erfahrbar gewesen. Erfahrbar, erlebbar, damals wie heute. Wir haben das Zeugnis der Heiligen Schrift. Und das ist ganz, ganz wichtig, das Zeugnis der Gemeinde. Und das Bekenntnis der Gemeinde. Kyrios Anesti, er lebt, er ist auferstanden. Hier haben wir uns begrüßt, Bruder Heinzel, in den Gottesdiensten am Ostermorgen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist geblieben bis jetzt und wird bleiben, auch wenn wir nicht mehr sind. Auferstehung ist nicht so zu verstehen wie bei Lazarus. Der ist zurückgekehrt ins alte Leben und dann irgendwann mal gestorben. Aber seine Auferstehung ist etwas anderes. Was hier geschehen ist, das ist ein zeitmächtiges Geschehen und ein raummächtiges Geschehen. Durchbricht alle Dimensionen von Raum und Zeit, alle unsere Vorstellungen. Und deshalb können wir, wenn wir von ihm sprechen, von seiner Auferstehung sprechen, nur stottern. Und das ist nur eine vorläufige Sprache. Frage, wie steht es denn mit uns ganz persönlich? Der Apostel sagt, nun ist Christus auferstanden von den Toten. Er lebt. Er lebt. Und wir haben nichts in Händen. Von dem, was er selbst vielleicht geschrieben hätte. Wir haben ihn nie gesehen. Ihn niemals berührt. Niemals Worte aus seinem Munde gehört, äußerlich gesehen. Kein literarisches Dokument, das er selber verfasst hätte. Wir haben tatsächlich nichts in den Händen. Die Tradition der katholischen Kirche kennt Reliquien, das sind Erinnerungsstücke, das Turiner Grabtuch oder einen Splitter des Kreuzes oder die Gebeine der heiligen drei Könige im Dom zu Köln. Die Lutheraner haben Schriften, die von Luther selber geschrieben, verfasst sind, beispielsweise die Weimaraner. Sie wissen um das Grab Luthers in der Kirche, Schlosskirche zu Wittenberg. Die Waldenser kennen die Chiesa della Tana, die Geheimkirche. Etliche von uns sind schon da drin gewesen in dieser Kirche, in den Bergen, in den Felsen, die man nicht hineingehen kann wie in ihre Kirche, sondern in die man hineinkriechen muss. In einer großen Demutshaltung. Die Waldenser haben eine Prothese des Generals Beckwith, einer der großen Führer der Waldenserbewegung, aber von Jesus haben wir nichts. Brauchen wir auch nichts. Das Einzige, was Not ist, ist das Zeugnis der Auferstehungszeugen. Das, was sie im Moment auf ihrem Stuhl haben. Dieses älteste Auferstehungszeugnis. Und das hat Wert. Das ist eine. Die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift ist nicht ein Buch unter vielen, sondern es ist die Schrift. Und das andere, was Not ist, ist dann eine persönliche Begegnung mit ihm. Als der Auferstandene selber den Jüngern begegnete, veränderte sich ihr Leben schlagartig. Als er Thomas begegnete, war Thomas überwältigt. Hatte vorher gesagt, ich glaube nicht an ihn, dass er auferstanden ist, wenn ich seine Nägelmale nicht sehe und meine Hand nicht lege in seine Seite. Und dann steht der Auferstandene plötzlich vor ihm. Dann braucht Thomas nicht mehr die Hände in die Seite Jesu zu legen, weil Jesus ja da ist. Er braucht nicht mehr die Wundmale sehen. 500 Zeugen haben ihn gesehen, auf einmal. Gibt es das, dass das eine Fata Morgana ist für 500 Menschen? Dass das nur eine Vision war? Undenkbar. Sie sind ihm begegnet. Das war das Entscheidende. Und so war es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, bis hin zum heutigen Tag. Wir haben eben mit ihm gesprochen. Wir haben doch, wenn wir beten, sprechen wir doch mit Jesus. Da kann doch einer draußen nicht sagen, Jesus lebt überhaupt nicht. Wir sprechen doch mit ihm und er antwortet in diesem Augenblick. Wer dem Auferstandenen begegnet, dessen Bewusstsein ändert sich total. Und der Lebensstil ändert sich. Frau Jacobi, neben Ihnen steht meine Tasche. Lassen Sie ruhig stehen. Das ist überhaupt keine Frage, dass aus dieser Tasche nichts entwendet wird in einer christlichen Gemeinde. Lass ich die Tasche bei der Stadtverwaltung stehen, wo Publikumsverkehr ist oder Straßenbahn, dann weiß ich nicht, ob sie doch weggenommen wird. Ich weiß es hier, weil hier Menschen sind, die erfasst sind, erfasst sind von Jesus und deren Lebensstil sich total geändert hat. Total. Wer Jesus begegnet ist, dessen Leben geht einen anderen Gang. Der lebt mit dem Auferstandenen und er lebt ihn wieder und wieder. Gehören wir dazu? Liebe Brüder und Schwestern, wenn Jesus lebt, dann muss man ihn doch erleben können. Jetzt, in seinem Wort. Wenn sein Wort uns trifft, in der Verkündigung des Evangeliums, in der Verkündigung des Evangeliums durch die Musik. Wenn das uns trifft, dann begegnen wir Jesus. Höchst persönlich. Und wenn Jesus lebt, dann muss man ihm ja auch begegnen können im Gebet. Wir dürfen ja mit ihm reden, wie mit dem besten Freund. Und er hört. Und er hört zu seiner Zeit. Und er antwortet. Und dazu kann man uns gratulieren. Was sind wir für reiche Menschen? Wir sprechen mit ihm und er antwortet. Jesus ist eine Realität in unserem Leben. Und wenn Jesus lebt, dann muss man ihn auch erfahren können in der Gemeinschaft. Das erleben Sie jetzt im Moment in der Gemeinschaft der Kirche hier, der Freikirche. Sind Brüder und Schwestern mit uns gemeinsam auf dem Weg. Und er ist die Mitte, unser Herr. Als ich vor vielen Jahren auf der Weltmissionskonferenz auf den Philippinen in Manila war, da waren tausende Vertreter aus den verschiedensten Kirchen der Welt. Und wir waren eine große, jubelnde Gemeinde. Mit allen, aus allen Zungen und Sprachen. Eine tiefe Erfahrung. Und wenn Jesus lebt, dann müssen wir ihn ja erleben können in den Taten der Liebe. Bei den Pfadfindern hieß es früher, oder heißt es heute wohl auch noch, jeden Tag sollst du eine gute Tat tun. Eigentlich ja auch bei uns. Das wäre ja toll, wenn jeder von uns eine gute Tat tun würde. Nichts, um dafür belohnt zu werden, sondern einfach als Frucht des Glaubens. Erinnern Sie sich noch, in der alten DDR, die Kirche wurde verfolgt. Es ging ihr nicht gut. Bis hin, dass der Pastor Brüsewitz im brennenden Talar vor der Kirche von Zeitz sein Leben aushauchen musste. Und vorher hatte er sein Grab selber geschaufelt. Das war Honeckers Staat. Und dann kam der Zusammenbruch der DDR. Und keiner von den Genossen wollte Konrad Honeckers aufnehmen. Er kam zurück aus Moskau und lebte auf der Straße. Und wer hat ihn aufgenommen? Pastor Holmer, der Leiter einer Einrichtung für behinderte Menschen. Und damals hat Pastor von Bodelschwing seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, weist niemanden weg, weist niemanden ab, nehmt sie auf. Und dann steht vor dieser Einrichtung in Berlin die große Christusstatue mit den Worten, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das hat sich Pastor Holmer, der seinerzeit mit mir gemeinsam in Manila war zur Weltevangelisationskonferenz, sich gemerkt und hat gesagt, Honeckers, ihr dürft kommen. Und er hat ihnen die beiden Zimmer seiner Kinder zur Verfügung gestellt. Jener Kinder, die nicht Theologie studieren durften, die nicht mal einen Oberschulabschluss machen durften, weil sie einen christlichen Vater hatten. Keiner hat Honeckers aufgenommen, aber Holmer, Pastor Holmer, ein tiefgläubiger Mensch. Zu Beginn habe ich Ihnen den Brief von Professor Lüdemann gelesen. Bitte verurteilen Sie ihn nicht. Wenn Sie bewegt und schockiert sind, mag gut sein, aber kein Urteil. Lassen wir das Urteil einen anderen sprechen, den Auferstandenen. Das ist einfach der andere Stil der Christen. Also, liebe Brüder und Schwestern, wenn Jesus lebt, dann muss man ihn erlebt haben, erleben können, in seinem Wort, im Gebet, in der Gemeinschaft mit anderen Christen und in den Taten der Liebe. Wer Jesus erfährt, der begreift die Auferstehungsnachricht und bekennt gemeinsam mit den neutestamentlichen Auferstehungszeugen, Christus ist auferstanden. Kyrios Anesti. Jesus Kyrios. Und deshalb feiern wir heute Ostern. Nein, ich habe mich nicht drauf versprochen. Wir feiern Ostern. Jeder Sonntag ist ein Osterfest. Ein Auferstehungsfest. Davon leben wir. Ostern, Auferstehung, das müsste uns, liebe Brüder und Schwestern, von unseren Stühlen herunterreißen. Denn das ist eine unglaubliche Botschaft, die uns da trifft. Unglaublich! Er lebt! Und wie schön, dass sie bei den Liedern aufstehen und ihn zujubeln, dem Auferstandenen, dem lebendigen Herrn. Wie wunderbar, dass er ihnen das Charisma gegeben hat, die Musik zu machen. Ich könnte es nicht, sie können es wunderbar, zu seinem Lob. Das Todesgesetz dieser Welt ist überwunden. Damit haben wir eine andere Einstellung zu den Problemen des Lebens. Ostern, eine gewaltige Tat Gottes. Ostern, wir sind angeschlossen an das Band des Lebens. Und das bleibt so im Leben und im Sterben. Brüder und Schwestern, niemand von uns wird sterben. Niemand. Im Dom zu Fulda habe ich gestanden am Grab des gläubigen Erzbischofs Düber. Da steht Natus, geboren bei seinem Grabstein, dann und dann. Ordinatus, ordiniert. Und ob Iit, er ist hinübergegangen, weitergegangen, die Welt Gottes. Nein, sie sterben nicht. Wir sterben nicht. Der Tod bringt uns zu ihm, in die Herrlichkeit. Und dann werden wir ihn schauen, so wie er ist. Ich wünsche Ihnen, dass wir auf Erstehung als Fest des Lebens feiern. Sonntag für Sonntag. Nach Möglichkeit, aber nicht nur Sonntag für Sonntag, sondern Tag für Tag. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du da bist. Bist uns so nahe. Und du berührst uns an und dürfen glauben. Danke. Deine Heiligkeit zieht jetzt an uns vorbei. Lass unsere irdischen Augen einen Einblick haben in deine Ewigkeit. Jetzt, heute. Amen.